Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen.
Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber. In dieser Folge wollen wir den Blick richten auf die Auswirkungen der Pandemie im Hinblick auf das familienaktivierende Arbeiten. Wie erleben wir als FAM-Fachkräfte, die ja insbesondere dann eingesetzt werden, wenn es zu familiären Krisenszenarien kommt, die derzeitige Situation? Wie stellen sich die Verhältnisse in den Familien dar? Welche Herausforderungen müssen wir auch als Träger familienaktivierender Krisendienste bewerkstelligen? Diesen Fragen sind wir im Rahmen eines Austausches mit unseren Mitgliedseinrichtungen nachgegangen. Diese Praxiserfahrungen möchte ich im folgenden Beitrag kurz skizzieren. Im zweiten Teil werden wir dann das Ganze auf die konkrete Praxis ein bisschen herunterbrechen. Da tausche ich mich mit Lutz Alpers aus, der ist FAM-Berater und FAM-Trainer und der erzählt uns ein bisschen darüber, wie er in den Pandemiezeiten die Arbeit in den Familien erlebt hat. Zunehmend gewinnen Auswirkungen der Pandemie auf junge Menschen und deren familiäre Lebenswelten als fachpolitische Themen Relevanz. Die Pandemie hat bestehende Probleme offengelegt. Gerade im familienaktivierenden Krisendienst sind wir in besonderem Maße mit dieser Thematik konfrontiert. Im Rahmen der Kinderkommission des Bundestages wurden Expertinnen eingeladen, die Situation aus ihrer Sicht heraus zu beschreiben. Insbesondere in den Darlegungen von Dr. Marie-Louise Kohnen fanden sich umfänglich zutreffende Beschreibungen der Situation in der Bedeutung für die Fachkräfte und Träger, aber auch für die Situation der Familien. Diese im Rahmen der Kinderkommission getätigten Darlegungen und Beschreibungen haben wir in unserem Dachverband auch als Grundlage eines internen Diskussionsprozesses genommen. Wir haben uns in unserem Austausch also vornehmlich an dem orientiert, was von den Expertinnen dort präsentiert wurde. Marie-Louise Kohnen bemerkte beispielsweise, dass Hilfeplangespräche nun zwar langsam wieder durchgeführt werden, gleichsam bestätigte und kritisierte sie den dabei immer noch vorherrschenden Rückzug auf die Fälle des Kindesschutzes. In ihrer Einschätzung hat die Corona-Ausnahmesituation ohnehin bestehende Probleme beim Kinder- und Jugendschutz offengelegt. Nicht nur die Träger der Kinder- und Jugendarbeit hätten Probleme bei der Beschaffung von Schutzmaterialien. Auch die Jugendämter hätten mit massiven personellen und materiellen Einschränkungen zu kämpfen. Beim Lockdown wurden umgehend vielfach die ambulanten Hilfen eingestellt. Die freien Träger mussten sich entsprechend zusätzlich mit solcherlei Gegebenheiten auseinandersetzen. Frau Kohnen beschrieb, dass es aus ihrer Sicht dies vielen Trägern nicht gelungen ist und diese nunmehr versuchten, auch über den Kindesschutz hinaus die inhaltliche Arbeit wieder in den Blick zu nehmen. Sie verwies erweiternd darauf, dass die Fachkräfte dabei oft den Kindesschutz vor den persönlichen Gesundheitsschutz stellen würden und als weiteren Aspekt, dass die Mitarbeitenden insbesondere in den ausführenden ambulanten Hilfen nicht ausreichend wahrgenommen werden. Die Erfahrungen und Rückmeldungen unserer Mitgliedseinrichtungen wollen wir auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Da ist beispielsweise die Begegnung der Fachkräfte mit den Familien. Hier wurde sichtbar, dass das situationsbedingte Wegfallen gemeinsamer Tätigkeiten und Treffen einhergeht mit einem enormen Verlust an Synergien. Gemeinschaftliches, das Handeln und Erleben in einer Gemeinschaft als Lernfeld, das fand sich kaum mehr. Die deutliche Reduktion von Face-to-Face-Kontakten verändert erweiternd die Beziehungsgestaltung der Fachkräfte zu den Familien und hat damit unmittelbaren Einfluss auf die Hilfeverläufe. Aus den Rückmeldungen heraus lässt sich ableiten, dass zunächst eine Zurückgezogenheit in den Familienszenarien zu beobachten war. Die hat sich dann im Verlauf insoweit normalisiert, als sich das auf der einen Seite Themen stabilisiert haben. Und auf der anderen Seite wurden sowohl innerfamiliär als auch in Bezug auf eine etwaige Impulssetzung durch die Fachkräfte weniger Anforderungen gestellt, beziehungsweise diese wurden gänzlich reduziert. Gleichwohl erhöhen sich daraus Bedarfe, die auch aus den Familien heraus formuliert werden. Also die Fachkräfte beschreiben eine vermeintliche Beruhigung und gleichzeitig eine resignative Unversorgtheit in Bezug auf die Erfüllung individueller Bedürfnisse. Unisono wird festgestellt, dass eine telefonische Beratung und Begleitung nicht dazu beigetragen hat, derart Einfluss auf die familiären Dynamiken zu nehmen, um diesem angemessen begegnen zu können. Sichtbar wurde, dass Familien sich vielfach damit überfordert gezeigt haben, Strukturen stabil aufrechtzuerhalten. Dies ist insofern bedeutsam, weil es in den Kriseneinsätzen häufig genau darum geht, über die Etablierung von Strukturen orientierungsgebend zu wirken und darüber die Funktionsfähigkeit vom Familiensystem wieder in Gang zu setzen. Beschrieben wird von einzelnen Fachkräften auch eine Zunahme familiärer Gewalt. Hier gilt zu beachten, dass sich sowohl konkrete Interventionsmöglichkeiten reduziert haben, aber auf der anderen Seite sich auch gewaltgeprägte Musterwiederholung vor dem Hintergrund fehlender Lösungsoptionen sich weiter manifestieren können. Gleichwohl führen diese Beobachtungen zu einer Zunahme von Kreativität und Perspektiverweiterung bei den Fachkräften. In den teaminternen Austauschen wird beispielsweise intensiv an den Fragen diskutiert, was mit anderen Medien überhaupt möglich ist. Auf der Teamebene kommt es entsprechend zu erhöhtem Austausch und klareren Absprachen, zum Beispiel in Bezug auf gemeinsame Steuerungsprozesse. Dies geht dann einher mit der Aktivierung eigener Ressourcen. Das ist ein interessanter Aspekt für dich. So wird dann beispielsweise dort, wo es möglich ist, videogestützt gearbeitet. Die Familien nahmen einzelne Sequenzen mit dem Smartphone auf, zu denen dann eine Rückmeldung seitens der Fachkräfte erfolgte. Gleiches gilt hinsichtlich der Auswertung etwaiger Mate-Meo-Aufnahmen. Es gab also durchaus Rückmeldungen über den gewinnbringenden Einsatz beschriebener Methoden. Aber es überwiegen deutlich die Bewertungen, dass Telefon- und Videochats als nicht ausreichende Interventionsoptionen bewertet wurden. Hier wurde sehr deutlich zurückgemeldet, dass diese Interventionsmöglichkeiten nicht ausreichend sind, um sich den Anforderungen zu stellen. Wir müssen bei diesem Aspekt auch berücksichtigen, dass die Gestaltung der Arbeitsinhalte abhängig ist von den Medien, die sowohl den Familien als auch den Fachkräften zur Verfügung stehen bzw. von ihnen genutzt werden können. Das wird häufig übersehen. Meine Frage ist, wie du als Fachkraft für Familienaktivierung, auch als Berater für familienaktivierend arbeitende Kollegen, Kriseninterventionsarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie jetzt auch bewertest, was du für Erfahrungen machst.
Also ich glaube, die Grundschwierigkeit ist, dass ich im Speziellen auf so keine Vorerfahrung zurückgreifen kann, was solche Abläufe, Vorgänge angeht. Ich treffe häufig so auch verunsicherte Familienmitglieder, ja, die also ganz klar sagen, in der einen Woche sind bestimmte Maßnahmen so geregelt, in der anderen Woche sind die wieder anders geregelt und wir müssen uns ständig auf neue Dinge einstellen. Das schafft erstmal so eine Verunsicherung. Meine Erfahrung ist, dass das immer mehr also Thema wird, auch innerhalb der methodischen Bearbeitung.
Also was heißt Thema?
Also zum Beispiel in der Zeitleiste, dass da, wenn wir Zeitleistenbearbeitung oder wenn ich Zeitleistenbearbeitung mache, dass da also dieses Thema Corona immer größeren Stellenwert auch bekommt, Familien ihre Kontakte nicht so pflegen können, wie sie es vorher halt getan haben oder gewohnt waren und da auch ja wirklich auch drunter leiden.
Mhm. Ja. Also das ist ja eine Bewertung, die erstmal beinhaltet, ja, denen geht es vielleicht weniger gut. Die leiden darunter, hast du gesagt. Gibt es auch positive Aspekte? Gibt es Veränderungen in Familienstrukturen, die durch Corona-bedingte Einschränkungen jetzt sichtbarer werden?
Ja, also ich denke da zum Beispiel an eine Familie, die ich jetzt erst vor ein paar Wochen begleitet habe. Da ging es um einen Jugendlichen, der per se ja schon Stubenhocker war. Und dem kam das natürlich die letzten Monate sehr gut so entgegen, das Homeschooling zu betreiben und sich eher so zurückzuziehen. Also da war das nochmal ein ganz großes Thema, wie er ein Stück weit so aus dieser eigengewählten Isolation auch kommen kann. Ja. Und hat dann auch Wege für sich benannt. Das war zwar also quasi nur eine Möglichkeit, aber also ihm war das schon durchaus klar, dass wenn jetzt die Schule auch wieder vor den Sommerferien anfängt, dass das schon eine große Umgewöhnung war.
Also wir haben das ja auch über Mitgliedseinrichtungen auch nachgefragt und die haben ja zum Teil so berichtet, dass die positiven Aspekte auch daran waren, zu erkennen waren, dass Familienmitglieder wieder einen anderen Bezug zueinander hatten, sich wieder anders wahrgenommen haben. Also nicht nur als Stressfaktor, sondern durch die Reduktion von Außeneinflüssen letztlich wieder sich mehr auf sich beziehen konnten. Ist das sowas, was du auch erlebst?
Das habe ich so nicht unbedingt wahrgenommen in der Arbeit. Also da ging es eher so um diese unsicheren Faktoren, also da ein Stück weit Stabilität zu sorgen und auch viele Fragen, die so im medizinischen Bereich waren oder die so ganz generell so zur Aufklärung einfach beigetragen haben. Das hatte gar nicht so sehr diesen Familienbezug, sondern so ganz allgemein, wie funktioniert Gesellschaft und wie ist das aufgebaut? Und da gab es einige Termine, die im Prinzip erstmal gar nicht so sehr vielleicht was mit Familienaktivierung zu tun haben auf den ersten Blick, sondern vielleicht eher so im Nachhinein, im Nachgang nochmal ein, zwei Termine später nochmal so den Rückbezug fanden. Mensch, ja, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, da ist mir nochmal was klarer geworden.
Ja. Also das heißt eher so in dem Bezug auf den Familien ist Orientierung weggebrochen.
Ja, richtig, genau.
Rahmung
ja,
weggebrochen.
Genau, wie ein Kompass, der nicht mehr so funktioniert, wie er vorher funktioniert hat. Und jetzt eher so ein bisschen fahren auf Sicht.
Also Strukturen auch, Alltagsmanagement hat sich verändert.
Alltagsmanagement hat sich verändert. Also all die Omis und Opis, die vielleicht mal dafür zuständig waren oder sich angeboten haben, auf die Enkel aufzupassen oder von der Schule abzuholen, das ist letztendlich ein Stück weit weggebrochen und Familien mussten sich komplett eben neu aufstellen. Oder Arbeitssituationen haben sich auch verändert, wo Familienmutter andere Dienste zum Beispiel machen musste und auch den Alltag anders aufstellen musste.
Wie sind dann die Einsätze geleitet gewesen? Also wenn es weniger Kontakte gibt, wenn die Schule, die ja häufig auch die auslösenden Instrumente dargestellt haben, die dann das Jugendamt zum Handeln aufgefordert haben, und das hat nicht mehr stattgefunden. Wie ist es denn zu Krisendefinitionen gekommen, die dazu geführt haben, dass ein Einsatz von FAM angedacht war?
Ja, also häufig waren das die Familienmitglieder selbst.
Ah, ja.
Also wo dann also eine Großmutter dann Alarm geschlagen hat, hier, also in unserer Familie gibt es Schwierigkeiten mit dem Kind oder eben ein anderes Elternteil, Vater oder Mutter dann ganz klar geäußert haben, so, das gibt Schwierigkeiten. Oder aber auch der Fall, dass Schule schon auch Melder war, wobei eben die Schwierigkeit schon Jahre angedauert hat. Also da ist da etwas aufgeploppt, was schon jahrelang eigentlich präsent war. Und jetzt durch diese angespannte Situation einfach nochmal deutlich wurde.
Aber es ist ein interessanter Aspekt. Also dass letztlich so die Einschätzung der eigenen Unzulänglichkeit vielleicht in der Bewältigung von erzieherischen Aufgaben in der Familie auch selber erkannt wurde.
Ja, richtig, genau. Also da nochmal vielleicht ein anderes Feingefühl auch. Wobei es natürlich auch da Unterschiede gibt, ja, was also so die Eigenreflexionen halt auch in den Familien angeht. Also da muss ich sagen, waren die letzten Fälle, die ich gearbeitet habe, waren da, zumindest war ein Elternteil dabei, der also da sehr gut benennen konnte, was da eigentlich im Argen lag und mögliche Lösungswege da auch immer mit aufgezeigt hat.
War das auch in deinem Erleben so ein anderer Zugang, also weniger von, da wird mir von außen hin praktisch eine Unfähigkeit zugeschrieben, demgegenüber, nee, ich stelle selber eigentlich meine eigene Begrenztheit fest.
Ja, weil ich bin ja letztendlich dann auch Teil des Systems, also auch Teil dieser Maßnahmen, Regelungen, des Abstands halten, Maske tragen und so weiter. Gerade am Anfang natürlich sehr ernst genommen und auch, wenn man sich vorstellt, ein kleines Wohnzimmer von 10 Quadratmeter und dann sitzen 4 Leute da, natürlich ich dann irgendwo in der Ecke auf dem Stuhl und dann immer mit Fenster auf und mit Maske und so nach 2, 2,5 Stunden ist natürlich schon, ist denn die Luft raus. So. Und das heißt also auch da hat es, was die Rahmung angeht, auch schon deutliche Veränderungen gegeben. Öfter mal Pause machen, mal die Beine vertreten und das wurde auch ganz klar eingefordert von den Familienmitgliedern.
Also auch letztlich aber ja auch eine Sensibilisierung der eigenen Kompetenzen, der eigenen Ressourcen auch.
Ja, richtig, genau. Ja. Das hat sich dann ein Stück weit verändert. Also spätestens dann im letzten Sommer, wo eben sowieso die Witterung so war, dass man halt ständig ja Fenster aufmachen konnte, ich dann auch in Bezug zu den Familien so stand, dass wir auch Termine draußen gemacht haben zum Beispiel. Ja, am Deich spazieren gewesen sind, ja, also da auch nochmal einen anderen Zugang im Laufen, im Gehen dann auch bekommen habe. Und nochmal ein anderes Medium, also diese Videotelefonie zum Beispiel, dass ich die auch genutzt habe, das auch ganz spannend am Anfang war, also wie kriege ich denn da jetzt den Kontakt möglichst auch zu allen Familienmitgliedern, ja, wenn die da also auf dem Sofa sitzen und dann haben dieses kleine Laptop-Display und ich sitze dann sozusagen am anderen Ende, wie ich das dann auch organisatorisch hinbekomme, ja, so einen Termin so zu gestalten, auch alle anzusprechen, ja. Das war schon auch eine echte Herausforderung.
Das ist ja was die anderen Kollegen aus den anderen Einrichtungen auch so beschrieben haben, dass sich der methodische Einsatz verändert hat. Videosequenzen wurde genannt, Spaziergänge haben andere auch erlebt. Wir treffen uns auf dem Spielplatz, auch nochmal den Sozialraum anders zu erleben in seinen Möglichkeiten. Das war auf der einen Seite einschränkend und auf der anderen Seite aber auch gewinnend, Aufgaben über Video zu übermitteln und zu sagen, so, ich gucke euch mal aus der Distanz über die Schulter.
Ja. Was mir aufgefallen ist, dass also auch in diesen Videotelefoniekonferenzen, will ich es mal sagen, wirklich die Zeit unheimlich schnell vorbeiging. Ich zuerst das Gefühl hatte, oh, wie fühle ich das jetzt gut? Also auch so ein Stück weit so methodisch, didaktisch, wie bereite ich das auf? Und das war, würde ich jetzt so im Nachgang sagen, war das fast wie so ein Selbstläufer. Ging so eins in das andere über. Ich hab auch viel mit Hausaufgaben gearbeitet, mache ich generell ja auch, aber gerade jetzt so in Corona-Zeiten war das auch nochmal ein gutes oder ein hilfreiches Mittel, die Familie nochmal so ins Arbeiten zu bringen.
Beschreibung war auch, dass ein Unterschied gemacht hat, wie Familien auch medientechnisch ausgestattet waren.
Ja, also auf dem ersten Blick, wenn wir jetzt mal die Zeit vor Corona, wenn ich die mal anschaue, dann waren da ja schon zum Teil, weiß ich nicht, 10- oder 11-Jährige, die dann irgendwie super Handy hatten, super ausgestattet und auch die Eltern dann wirklich gut ausgestattet waren mit Laptop und noch internetfähigen Fernseher und all solche Sachen. Also aber zumindest ein Medium war präsent, damit sowas wie Videotelefonie oder Videokonferenzen eben auch stattfinden konnten. Das war also tatsächlich in dem Sinne auch ein großer Vorteil, dass das alles so vorhanden war.
War das so eine neue Erkenntnis? Vorher gibt es ja ganz häufig, Medienkonsum ist Thema, weil der, ungesteuert stattfindet. Ne, das ist ja häufig Thema dann letztlich auch in den Fragestellungen des FAM, wie kann man das so regulieren und dass sie nicht bis nachts irgendwie vor irgendwelchen Bildschirmen hängen. Und jetzt ist das so ein gewähltes Kommunikationsmittel.
Ja, richtig, genau. Also, dass es da so eine Vermischung auch gerade am Anfang gab. Ja, natürlich, wir haben Regeln, sagte dann ein Familienmitglied, konnten das benennen und haben das auch recht gut umsetzen können oder die Jugendlichen haben das gut umsetzen können und dann aber auch immer so während der Termine bestimmte Sachen auch nochmal gegoogelt zum Beispiel. Ja? Also wo eine Familienmutter dann auch nochmal ihren Sohn aufgefordert hat, nochmal bestimmte Begrifflichkeiten zu googeln. So, ja? Und dann ist das letztendlich ein großes Ganzes geworden mithilfe dieser technischen Endgeräte.
Soweit erst einmal die Einschätzungen und das Erleben von Lutz aus der konkreten familienaktivierenden Praxis. Abschließend wollen wir nochmal auf die Forderung von Marie-Louise Kohn zurückkommen. Sie regt an, Familien niedrigschwelligere Hilfsangebote zu machen und Hilfen kurzfristiger zuzustimmen, damit die Familien nicht einem langen Verfahren ausgesetzt werden. Aus ihrer Sicht bräuchten die Jugendämter wiederum kurzfristig finanzielle und strukturelle Hilfe, damit sie mehr Kräfte und Zeit in die Kontakte zu den Familien investieren könnten. Für die Träger schließlich müssten Wege gefunden werden, schneller an die Familien heranzukommen, die Hilfe benötigen. Wir können diese Forderung dahingehend ergänzen, dass beschriebene finanzielle Folgen wie die strukturelle Ausstattung, die Absicherung von Personalkosten, aber auch die notwendige fachliche Begleitung der Mitarbeitenden, insbesondere in Bezug auf Psychohygiene in den familiären Krisendiensten, nicht von Seiten der Träger allein geschultert werden dürfen. Aus unserer Bewertung heraus bedarf es auch hier einer Korrektur gesellschaftlicher Bedeutung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Die von Marie-Louise Kohn beschriebenen Aspekte, dass die Fachkräfte oft den Kinderschutz vor den persönlichen Gesundheitsschutz stellen, sowie die unzureichende Wahrnehmung der Mitarbeitenden, insbesondere in den ausführenden ambulanten Hilfen, findet sich im Austausch der Träger der im Dachverband Familienaktivierung organisierten Einrichtungen durchgängig wieder. So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rüdiger Pieper.